Ja, in der aktuellen Predigtserie haben wir ganz, ganz gewichtige Themenkomplexe, die wir gemeinsam betrachten. Und ich merke immer so in der Vorbereitung, da gäbe es so viel zu sagen und ich habe nur so kurze Zeit. Und darum gibt es jetzt auch diese Abende, biblische Lehre. Am Freitag vor einer Woche hatten wir so den ersten Abend, wo wir so drei Teile aufgenommen haben zum Thema Schöpfung. Morgen soll dann die Veröffentlichung sein des ersten Teils. Also hört das nach, so zur Schöpfung. Ich habe schon geplant, dann im März über den Menschen, im Mai über Mann und Frau und im Juni dann über Engel, Satan und Dämonen. Das so die Planung, biblische Lehre. Kann hier vor Ort dabei sein oder das dann auch von zu Hause aus nachhören, wenn es einem gerade so passt. Und jetzt möchte ich zum Start in den heutigen Themenkomplex des Sündenfalls, möchte ich zu Beginn 1. Mose 2, 15 bis 17 lesen, bevor wir dann zum eigentlichen Predigttext kommen. Also wer die Bibel dabei hat, darf schon mal aufschlagen, 1. Mose 2, Vers 15 bis 17. Da steht: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gott schafft einen Garten. Ich kann auch sagen Natur, ich weiß nicht, wer von euch gerade so eine Woche in den Bergen war. Es ist ja, bis heute ist so Natur so der Ort, wo man sich gerne zurückzieht, wo man auftankt, wo man zur Ruhe kommen kann. Wir nennen das auch Idylle, uraltes Wort von den Griechen. Was einfach schön ist so. Der Garten, so das Urmotiv für die Harmonie. Und jetzt stellt da Gott den Menschen in diesen Garten und gibt ihm den Auftrag, zu bauen, zu bewahren und sagt, und jetzt genieße mal all diese Früchte, von allen Bäumen darfst du essen. Nur von einem nicht, ein einziger. Denn an dem Tage, da du von dem isst, wirst du gewisslich sterben. Steht hier gewisslich, wörtlich im Hebräischen steht, dann wirst du sterben, sterben. Zweimal sterben. Es ist so, die Hebräer, die haben, wenn es etwas ganz Wichtiges gab, es einfach zweimal hingeschrieben. Wir würden es fett oder unterstrichen schreiben oder hervorgehoben. So. Man hat es einfach zweimal hingeschrieben. Dann wirst du sterben, sterben. Oder wenn es dann ganz, ganz, ganz wichtig war, dann hat man es dreimal gesagt. Heilig, heilig, heilig. Es ist dann ultraheilig. Aber hier geht es also, man nennt das eine Figura Etymologica. So eine ganz, ganz große Bestimmtheit. Also du wirst ganz sicher sterben. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Predigttext aus 1. Mose 3, Vers 1 bis 8. Ich lese 1. Mose 3 ab Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass ich diesen Text hier nicht entmythologisiere. Also ich gehe wirklich davon aus, dass das so passiert ist. Viele sagen heute, das ist nur so ein Mythos. Und ich muss auch sagen, ja, es ist für meine Ohren auch ein bisschen speziell, sprechende Schlange und so. Aber ich gehe einfach mal davon aus, zusammen mit Johannes und Petrus und Paulus und all denen im Neuen Testament, die das auch wörtlich verstanden haben. So. Jedenfalls steht hier von einer Schlange. Und diese Schlange, so wissen wir aus Offenbarung 12,9, damit ist der Teufel gemeint. Teufel, so wird diese Schlange im Neuen Testament genannt. Das Wort Teufel erscheint im Alten Testament nirgends. Es erscheint das Wort Satan. Es erscheint Belzebub in der Bibel, Belzebul, Fürst dieser Welt, der Fürst der Gewalt der Luft, der Böse, oder Teufel wird auch Schlange genannt, mehrmals in der Bibel. Teufel ist ein von Gott erschaffener Engel, der gegen Gott rebelliert hat, sein wollte wie Gott, gewisse Engel mit sich gezogen hat und jetzt das Ziel hat, die Menschen zur Sünde zu verführen. Teufel, den dürfen wir uns nicht so vorstellen, wie das viele Menschen heute machen, so mit so Hörner und so und einer Mistgabel und so, so. Nein, der Teufel, das ist ein unglaublich wunderbarer Engel, war er, der gegen Gott rebelliert hat. Und jetzt heißt es hier, aber die Schlange war listiger. Das deutet so auf die Brillanz des Teufels hin. So wie eine Schlange, so listig, so kann er sich so bei uns einschleichen, so kommt durch jede Ritze durch und möchte uns zur Sünde verführen. Aber so überlegt, wenn es der Teufel heute ja immer noch das Ziel hat, uns zur Sünde zu verführen, wie können wir denn dem Teufel adäquat entgegnen? Und wir sehen, Jesus selbst wurde ja auch versucht und er hat dabei die Waffenrüstung Gottes benutzt, vor allem das Schwert des Geistes, die Bibel. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Ich möchte uns alle ermutigen, die Bibel kennenzulernen, noch besser kennenzulernen. Ja, sie sogar auswendig zu lernen, zumindest gewisse Verse. Und manche sagen mir, ja, aber auswendig lernen, weißt du, in meinem Alter, das geht nicht mehr so ring. Das sage ich, ja, das stimmt, aber es geht noch. Jeder von uns kann Bibelverse auswendig lernen. Es ist nur eine Frage der Wiederholung. Vielleicht brauchst du 5 Wiederholungen mehr heute. Das kann sein. Aber ich merke manchmal so bei den Kindern oder auch in meinem Leben, das, was wir oft tun, das können wir plötzlich ganz auswendig so. Und wenn wir immer wieder den gleichen Vers lesen, vielleicht jeden Tag den gleichen Vers, ich glaube, den können wir bald einmal auswendig. Und dann, wenn es darauf ankommt, können wir sagen, es steht geschrieben. Also der Teufel tritt hier herzu und er benutzt verschiedene Lügen, um zum Ungehorsam gegenüber Gott zu verleiten. 4 Lügen wollen diese 4 Lügen des Teufels heute Morgen gemeinsam betrachten. Die erste Lüge, die der Teufel benutzt, ist, Gottes Wort ist gar nicht wahr. Sollte Gott gesagt haben. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben. Das ist so eine Strategie, die der Teufel bis heute benutzt. Er sagt dir, hat Gott denn wirklich gesagt? Ja. Ist denn das hier wirklich Gottes Wort? So Bibelkritik. Hat Gott wirklich gesagt? Oder enthält die Bibel vielleicht nur Gottes Wort und ist gar nicht Gottes Wort? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Weißt du, heute kann man das nicht mehr so eng sehen. Wir leben im Jahr 2022. Hey, hast du schon gewusst? Kannst du doch nicht mehr so ernst nehmen. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die haben mir gesagt, so Gläubige, also ich glaube nur an das, was für mich Sinn macht. Oder was mir ein gutes Gefühl gibt, so. Was mir gefällt. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Und dann verdreht der Teufel das göttliche Wort und er sagt, hat Gott wirklich gesagt, du darfst nicht essen von allen Bäumen des Gartens. So heißt es wörtlich. Wörtlich heißt es, nicht essen von allen Bäumen des Gartens. Der Teufel benutzt genau die gleichen Worte wie Gott. Aber er setzt das nicht an eine andere Stelle. Gott sagt, von allen Bäumen des Gartens iss. Und der Teufel sagt, von allen Bäumen des Gartens nicht iss. So, oder nicht? Ja, also ganz, ganz wörtlich heißt es, Gott sagt, nicht essen von allen Bäumen des Gartens. Und so sagt der Teufel und Gott sagt, von allen Bäumen des Gartens iss. Also die gleichen Worte, nur ein bisschen verdreht so. Ich habe gedacht, die größte Lüge ist oft sehr nahe bei der Wahrheit. So. Ganz, ganz daneben, knapp daneben. Wenn es ganz deutlich wäre, würde man ja sagen, ja, das ist ja logisch, das ist eine Lüge. Aber wir sagen dann, ja, das ist keine so große Lüge, nur eine kleine Beschönigung. So. Die größte Lüge ist oft nahe bei der Wahrheit. Was sagt der Teufel eigentlich damit? Er sagt, weißt du, Gott mag dir gar nichts gönnen in deinem Leben. Er möchte dir alles Schöne vorenthalten. So bis heute so das Gefühl, das wir irgendwie haben, ja, mit Gott so, da darfst du dann irgendwie nichts mehr, was dir Spaß macht. Ich erinnere mich an ein Gespräch vor dem Unti-Abschluss, führe ich jeweils Gespräche mit den Abschlüssen, jetzt macht es der Manu, aber früher habe ich das so gemacht so, und habe immer so gefragt, wie war so deine Jugend mit Jesus und dem Glauben, hast du das erlebt und die Gemeinde und wie geht es jetzt weiter und dürfen wir noch auf dich zählen, auch in der IG und so. Sag mir eine junge Frau, ja, so weißt du, ich möchte zuerst mal mein Leben genießen, später kann ich ja dann immer noch gläubig sein. Hab so gedacht, genau das ist so tief in uns drin, Gott ist die Spaßbremse, der will, was ich nicht will und will nicht, was ich will. Oder? Geht es dir manchmal auch so? Du denkst, ja Gott, der will all das nicht, was ich will. Überleg dir mal kurz für dich, was ist denn das, was du willst, was Gott nicht will? Mal kurz überlegen so. Ja, wenn ich nicht gläubig wäre, dann würde ich. Ja was? Dann würde ich mich besaufen, dann würde ich kiffen, dann würde ich Party machen, dann würde ich Sex haben außerhalb der Ehe und dann würde ich. Oder vielleicht dann würde ich mich endlich scheiden lassen. Wenn ich nicht gläubig wäre. Gott will nicht, was ich will. Und was ist das, was Gott will, was du nicht willst? Kannst du dir auch mal überlegen. So. Ja, Gott will, dass ich jeden Tag Bibel lese, so auswendig lerne. Gott will, dass ich da immer bete und Gott will, dass ich in die Gemeinde gehe und Gott will, dass ich Geld spende. Und Gott will all das, was ich eigentlich nicht will. Ich habe etwas festgestellt in meinem Leben, dass das, was Gott uns verbietet, tatsächlich kurzfristig Freude bringen kann. Sünde kann uns manchmal schon noch Freude bringen. Das ist so wie ein was, weiß auch nicht, welches Hormon da dann ausgeschüttet wird, Testosteron, nein, wahrscheinlich so Oxytocin und Dopamin und Endorphin und all das wird da so ausgeschüttet so. Da dachte ich, wow, Sünde. He? So schön. Aber ich habe auch gemerkt, dass nur kurzfristig so. Am nächsten Tag ist Kopfweh, sonstige Probleme, Beziehungen gehen kaputt, zerstört das Herz. Sünde führt kurzfristig zur Freude, aber längerfristig zerstört es uns, frisst uns auf. Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu schlachten, zu stehlen und umzubringen. Ich aber bin gekommen, um euch das Leben im Überfluss zu geben. Johannes 10. Also, was Gott uns verbietet, bringt kurzfristig Freude, langfristig Schaden. Und was Gott von uns will, ist möglicherweise kurzfristig sehr langweilig, anstrengend, aber bringt längerfristig Freude. Jetzt, wie reagieren die Menschen auf diese Verdrehung des göttlichen Wortes? Steht da, da sprach die Frau zur Schlange. Haben wir überlegt, warum redet eigentlich die Frau? Wo ist der Mann? Wo ist der Mann? Ah, Vers 6 steht, er steht daneben. Bringt es nicht auf. Ich meine, was macht er? Ist der da ein bisschen am Däumchen drehen so? Denkt er, ja, mal zuschauen, was jetzt passiert. Wisst ihr, das ist nicht nur ein bisschen hypothetisch gedacht, weil wer hat eigentlich das Gebot bekommen? Vers 15 bis 17. Nur Adam. Vers 18 steht, und Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das kommt erst nachher. Also Adam hat das Gebot bekommen, er hat Gottes Stimme gehört und er steht nur daneben und übernimmt keine Verantwortung. Stattdessen spricht die Frau, die es wahrscheinlich von ihm gehört hat, wie es ist. Der Mann übernimmt keine Verantwortung und irgendwie ist das typisch. Typisch für uns Männer. Ich nehme mich da gerade mal mit hinein. So. Oder Verantwortung übernehmen ist manchmal so anstrengend. So. Aber wie gäbig ist doch nach einem strengen Arbeitstag einfach nur noch aufs Sofa zu plumpsen. Zu sagen, ich habe schon genügend Worte benutzt heute. Und dann einfach zu chillen. Und man überlässt die Verantwortung für die Ehe der Frau, die geistliche Erziehung der Frau, überhaupt alles. Das ist noch gemütlich so. Und was macht die Frau? Sie sieht das Vakuum, sie füllt es aus und sie übernimmt Leitung. Das ist ganz typisch. Aber ich möchte euch heute Morgen ermutigen, liebe Männer, jetzt rede ich nur zu den Männern. Also wirklich, Frau, ich rede jetzt zu den Männern. Ihr müsst ja nicht nachher zu den Männern gehen und sagen, hast du gehört? Liebe Männer, aber wisst ihr, meine Frau benutzt manchmal meine Predigten auch gegen mich. So. Also, liebe Männer, übernehmt Verantwortung. Übernehmt Verantwortung für euer Leben, für die Ehe, für die Kindererziehung. Übernehmt Verantwortung. Gott kommt dann, Vers 9, und er ruft, Adam, wo bist du? Er ruft nicht Eva, wo bist du? Adam, der nur daneben stand, wird dann angesprochen. Adam, wo bist du? Liebe Männer, übernehmt Verantwortung. Liebe Frauen, so jetzt rede ich noch zu euch. Bitte verachtet euren Mann nicht, wenn er vielleicht so passiv ist. In Epheser 5 wird meines Erachtens das Geheimnis für eine gelingende Ehe beschrieben. Dort steht nämlich, ihr Männer liebt eure Frauen. Und das heißt, lasst euer Leben für eure Frauen. Das ist zutiefst aktiv. Und dann heißt es, und ihr Frauen achtet eure Männer. Respektiert sie, gebt ihnen Anerkennung. Und wenn jeder für sich hört, dann gibt es eine wunderbare Ehe. Also, wo ist der Mann? Was sagt jetzt die Frau? Sie sagt, ja, weißt du, wir dürfen da schon essen von allen Bäumen, aber von einem Baum nicht. Und da hat Gott gesagt, rührt sie auch nicht an. Hat Gott das so gesagt? Ich finde das typisch menschlich. Wir haben so ein Gebot und dann machen wir noch gerade ein Gebot drumherum so. Ich kann mir so vorstellen, wie Adam und Eva im Garten spazieren gingen, so als Adam gedacht hat, wow, meine Frau ist schön, jetzt zeige ich ihr mal den Garten. Sag, schau mal da, wunderbar und alles dürfen wir genießen, aber da jetzt noch ein Baum so, von dem sollen wir nicht essen. Weißt du, Eva, am besten wir rühren ihn auch gar nicht an. Vielleicht hat er so gesagt. So. Und Eva sagt, okay, Gott hat gesagt, typisch so, menschliche Aussage, die vielleicht ganz gut ist, gute Intention, um ja nicht das Gebot zu übertreten, macht man vorher schon mal eine Schranke. Und um ja nicht diese Schranke zu übertreten, macht man noch eine Schranke. Und so. Oh, das ist mir aufgefallen, wie oft das bei uns Christen passiert ist auch schon. Vielleicht die Älteren unter uns, die schon viele Gemeinden erlebt haben, wissen, was da alles schon behauptet wurde, was man nicht darf als Christ so. Also plötzlich habe ich gehört in den Teenagerjahren, ein Christ darf nicht jassen. Ich habe gedacht, meiner Familie wird die ganze Zeit gejasst. Steht das in der Bibel? Und dann habe ich mal geschaut, warum kommt so diese Aussage, dass man nicht jassen darf. Und ich habe geforscht und geforscht. Und ich habe gemerkt, das könnte, man ist sich nicht mal genau sicher, aber es könnte damit zusammenliegen, dass früher beim Jassen auch noch viel Alkohol getrunken wurde. Und dass man Geld verspielt hat. So. Und dann wird gesagt, also dort ist ein Christ natürlich nicht. Und darum darf man dann gar nicht mehr jassen. So. Oder ein Christ darf nicht ins Kino gehen. Ja klar, es gibt auch Filme, die sollte man wirklich nicht schauen. Ein Christ darf nicht tanzen. Und übrigens, Frauen, ihr dürft keine Hosen anziehen. Und das Schlagzeug, das ist sowieso ein Instrument des Teufels. Also da wird so viel gottlose Musik mit dem Schlagzeug gemacht, das dürfen wir nicht benutzen im Gottesdienst. Jemand hat gesagt mal, warum darf nur der Teufel die gute Musik haben? Why should have the devil all the good music? So. Von großen Kirchenmännern gesagt. So. Typisch so. Oder klatschen im Gottesdienst geht gar nicht, oder? Und dabei steht in der Bibel, klatscht in die Hände. Und das sind alles so Dinge, vielleicht im Hintergrund so eine ganz, ganz gute Aussage und dann macht man eine Grenze und noch eine Grenze und noch eine Grenze. Und am Schluss weiß man gar nicht mehr, was eigentlich das göttliche Gebot war. Erste Lüge. Kommen wir zur zweiten Lüge. Ungehorsam gegenüber Gott hat keine negativen Konsequenzen. Keineswegs werdet ihr sterben, sagt die Schlange. Das ist jetzt wirklich das Gegenteil. Aber irgendwie ist das auch eine ganz erfolgreiche Lüge für uns Menschen. So. Dass wir wie so das Gefühl haben, Gottes Wort zu missachten hat ja gar keine negativen Konsequenzen. Also ist doch kein Problem. Was schadet es denn, wenn du? Oder was schadet es denn unserer Gesellschaft, wenn wir auch am Sonntag da ganz viel arbeiten in allen Bereichen? Macht doch nichts mit unserer Gesellschaft. Das ist doch kein Problem, wenn wir abtreiben. Doch kein Problem, wenn jedes Jahr in der Schweiz 10'000 Kinder abgetrieben werden. 500 Schulklassen hat 20 Schüler. Doch kein Problem. Merken das dann nicht bei der AHV und so? Naja, doch kein Problem. Oder Sterbehilfe, wenn wir aktiv am Schluss des Lebens den Schlussstrich ziehen. Doch kein Problem. Das ist doch kein Problem, wenn ich mich scheiden lasse. Doch kein Problem. Keineswegs werdet ihr sterben. Keineswegs wird es negative Konsequenzen haben. Dann die dritte Lüge. Durch Sünde ist höhere Erkenntnis möglich. Der Teufel sagt, nein, sondern es werden euch an dem Tag, an dem ihr davon esst, die Augen geöffnet. So der Gedanke, dass man durch okkulte Dinge, durch esoterische Dinge wie zu einer höheren Erkenntnis kommen kann. Auch heute noch präsent so. Dieser Glücksbringer, der hilft mir. Diesem Wahrsager bekomme ich neue Gedanken, meine Zukunft oder so. Und dann die vierte Lüge. Ihr könnt Gott sein oder ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Also mir ist jetzt noch nie ein Mensch begegnet, so ganz live, der mir gesagt hat, also ich möchte Gott sein. So im Großen sagt das ja kein Mensch. Aber so im Kleinen, vielleicht so der Gedanke, also wenn ich Gott wäre, dann wäre es da draußen besser. Also wenn ich Gott wäre, dann würde ich mal schauen, dass mein Nachbar, der da so einen wunderbaren BMW hat und ihn eigentlich gar nicht verdient, dass der auch keinen BMW mehr hätte. So. Der hat sowieso die Steuerbescheinigung beschönigt. So. Das ist ungerecht. So. Wenn ich Gott wäre, dann würde ich mal schauen, dass der und die und so. Und dann, wenn ich Gott wäre. So. Oh, wie schnell meinen wir es besser zu wissen als Gott, wenn ich Gott wäre. Der Gedanke, ihr werdet sein wie Gott. Der Mensch wird zum Gott. Das ist der Gedanke, der bis heute der leitende Gedanke ist im Humanismus. So. Nietzsche hat gesagt, wir haben Gott getötet. So. Ja, und wer kommt jetzt an die Stelle von Gott? Natürlich der Mensch. Es gab einen Philosophen vor 2500 Jahren, den Protagoras. Der hat gesagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Homo mensura-Satz, habe ich so gelernt im Philosophieunterricht. So. Gimmi, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Bis heute ist dieser Gedanke prägend, oder? Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Ja, wer sonst? Wer sonst entscheidet denn heute über Gut und Böse? Wer sonst entscheidet denn, ob man PID machen soll oder nicht? Welche Kinder leben dürfen und welche nicht? Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Ich habe gelernt im Ethikunterricht, Theologiestudium, dass wir Menschen mehr können, als wir sollten. Ja, wir können eine Atombombe bauen, aber ich glaube nicht, dass wir das sollten. Oder? Aber wer sagt uns denn als Menschen, was gut ist und was nicht? Der Teufel spricht uns ein, du kannst sein wie Gott. Du kannst entscheiden, was richtig und was falsch ist. Vier Lügen. Und wie reagieren jetzt die Menschen auf diese Lügen? Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Irgendwie hat es der Teufel geschafft, dass Eva plötzlich nur noch diesen einen Baum sah. Alles durfte sie haben. Nur noch dieser eine einzige Baum. Oh, kennt ihr so dieses Gefühl so? Plötzlich im Leben dreht sich alles nur noch um das Verbotene. Plötzlich so der Gedanke, ach, wenn ich doch nur auch so viel Geld hätte wie mein Nachbar. Und so der Gedanke, meine Kinder, die nehmen mir alle Zeit. Ich habe gar keine Zeit mehr für mich. Und plötzlich dreht man sich nur noch um diesen einen einzigen Baum. Man sieht gar nicht, was Gott alles Gutes sonst geschenkt hat. Plötzlich sieht man gar nicht, dass wir ja so viel Geld haben. Ein Dach über dem Kopf, viel mehr als ganz viele Menschen weltweit. Vielleicht ein bisschen weniger als der Nachbar, ja, aber wir haben so viel. Oder man vergisst plötzlich, dass es Menschen gibt, die gerne Kinder hätten. Oder vielleicht sogar überhaupt verheiratet wären. Und wir drehen uns nur noch um diesen Baum und vergessen das Gute, das Gott uns alles schenkt. Genauso die ersten Menschen, sie sehen und sie essen. Ich habe mir so die Frage gestellt, wenn ich jetzt Adam und Eva, wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich von diesem Baum gegessen oder nicht? Hast du dir diese Frage auch schon gestellt so? Das ist sogar so die Aussage, also wenn ich Adam gewesen wäre, also mit mir gäbe es diesen Schlamassel heute nicht. Ja, jemand hat mal gesagt, oder wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären, wären wir heute noch im Paradies, oder? Denn die hätten die Schlange gegessen. Kürzlich habe ich mit meinen Kindern Klibi und Caroline gehört. Kennt ihr noch Klibi und Caroline? Sagt Caroline so, also wenn Adam ein Thurgauer gewesen wäre, wären wir heute noch im Paradies. Klibi. Und warum denn? Ja, der hätte den Apfel vermostet. Ja. Ich muss sagen, ich bin zwar Thurgauer auf dem Papier, auch kein Chinese. Ich bin überzeugt, ich hätte von dieser Frucht gegessen. Denn wie oft kommt es in meinem Leben vor, dass ich etwas sehe und ich weiß genau, ich sollte nicht, aber es ist so gut, wie es aussieht. So. Siehst du den praktischen Nutzen? Oder dann die Augenlust? Ich weiß genau, man soll das jetzt nicht anschauen, man schaut es trotzdem an, Internet, Plakatwand oder so. Oder dass er klug macht oder Hochmut des Lebens so. Intellektuelle Befriedigung. Ja, ich möchte gern gut dastehen, ich möchte gern weiser sein, kluger als andere. So. Ich kenne diese Versuchungen auch. Tim Keller schrieb einmal, in mir selbst bin ich sündiger, als ich je gedacht habe. Ich glaube, das stimmt. In mir selbst bin ich viel sündiger, als ich je gedacht habe. Ich bin zu jeder Sünde fähig. Das ist mein Studium von mir, das mich zu diesem Schluss gebracht hat. Dass ich zu jeder Sünde fähig bin. Zum Glück gibt es gewisse Einschränkungen wie Gesetze und die Angst vor der Strafe davor. Zum Glück gibt es die gesellschaftlichen Erwartungen, so Familie und Gemeinde. Und was würden denn die denken, wenn ich würde? Und zum Glück gibt es auch innere Überzeugungen wie mein Gewissen, dass ich nicht jede Sünde tue, die ich tun könnte, zum Glück. Aber ich werde zu jeder Sünde fähig. Warum also soll ich mich über andere erheben, die anders sündigen als ich? Die Bibel meint, Römer 5, dass jeder Mensch an der Stelle Adams gesündigt hätte. Und dass Adam wie so das Urbild des Menschen an sich ist. Auch Adam kam die Sünde in die Welt. Was passiert jetzt, nachdem Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben? Vers 7 und 8, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Eigentlich überrascht mich, was hier steht. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass das steht und sie aßen von der Frucht und sie waren gerade vergiftet. Sie fielen tot um. Du wirst gewisslich sterben. Warum sterben die jetzt nicht? Wenn wir die Bibel in der Gesamtheit lesen, dann sehen wir, dass der Tod in der Bibel eine dreifache Form hat. Theologen haben das dann wunderbar prägnant mit lateinischen Begriffen zusammengefasst, so auf den Punkt gebracht. Sie sagen, der Tod in der Bibel erscheint zunächst einmal als mors spiritualis, als geistlicher Tod. Und das war in dem Moment, in dem die Menschen gesündigt haben, kam der geistliche Tod in die Welt, die Trennung zu Gott. Paulus schreibt, Epheser 2,1, auch ihr, ihr Gläubigen, auch ihr wart mal tot. Ihr wart mal tot. Komischer Satz. Auch ihr wart mal tot durch die Übertretungen und Sünden. Das ist der geistliche Tod. Adam und Eva wurden die Augen geöffnet. Jetzt könnte man denken, der Teufel hat ja recht gehabt. Es wurden ihnen die Augen geöffnet, aber sie erkannten jetzt nicht mehr, sondern sie erkannten, dass sie nackt waren. Theologen nehmen an, dass hier ein Wortspiel ist zwischen nackt und listig, das im Hebräischen genau gleich tönt. Eigentlich in diesem Moment erkannten sie, dass sie nackt sind im Sinne von, wir sind jetzt dem Teufel gleich. Wir sind gar nicht Gott gleich, wir sind dem Teufel gleich geworden. Nackt, listig. Gott gleich waren sie ja schon, Ebenbild Gottes. Wird es dem Teufel gleich. Und darum verstecken sie sich vor Gott, weil sie merken, wir können jetzt nicht mehr in die Gegenwart Gottes. Passen nicht mehr zu Gott. Wir sind schuldig. Schuld trennt uns von Gott. Jesaja 59. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Schuld. Scham. Ich schäme mich. Vielleicht kennst du das auch. Das Gefühl, wenn die anderen wüssten, was ich in meinem Leben getan habe. Ich schäme mich, wenn das auch nur jemand erfahren würde. Scham. Und dann Angst. Angst. Aber Angst, Gott zu begegnen. Angst vor dem Tod. Schuld, Scham, Angst. Darum versteckten sie sich vor Gott. Und auch voreinander ist die Beziehung nicht mehr so harmonisch. Sie binden sich Feigenblätter um. Sie schämen sich voreinander. Der Sündenfall bewirkt den geistlichen Tod und das bedeutet, die Beziehungen sind alle wie in die Brüche gegangen. Zu Gott, zu den Menschen, zur Natur, zu uns selbst. Mors spiritualis. Der zweite Form des Todes, mors corporalis. Wir alle werden einmal körperlich sterben. Und irgendwie merken wir das heute schon, dass unser Körper irgendwie jeden Tag ein bisschen töter ist. So. Also zumindest ab einem gewissen Alter merkt man das. Das nennt sich Aging. Und ich habe bis jetzt noch keine wirklich wirksame Aging, Anti-Aging-Creme kennengelernt, so, wo mal das Aging aufhören würde. Es geht immer weiter. Und manche Christen, die beten ja, und ich bin auch dafür, dass wir beten, wenn Menschen krank sind und um Heilung. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass das Aging umgekehrt würde. Und wir werden einfach immer kränker und schwächer und irgendwie sterblicher so. Da kannst du beten, so viel du willst. Du wirst älter. Und irgendwann sterben wir. Und da zu diesem körperlichen Tod gehören auch die Behinderungen, die Schwachheiten, Krankheiten, All das kam mit dem Sündenfall in die Welt. Und die dritte Form des Todes ist der Mors Aeterna, der ewige Tod. Die Bibel sagt, dass wenn jemand geistlich tot ist und körperlich stirbt, wird er ewig von Gott getrennt sein. Der ewige Tod ist die ewige Gottferne, die Hölle. Matthäus 25, 41 steht, dass Gott die Hölle gemacht hat für den Teufel, nicht für uns Menschen. Der ewige Gottferne. Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich meine in dieser dreifachen Form. Das ist der Lohn der Sünde. Diese heutige Predigt ist schon unglaublich negativ so. Der Text, er ist so, also eigentlich ist das der schlimmste Bericht überhaupt in der ganzen Weltgeschichte. Der Sündenfall. Das ist keine schöne Botschaft so. Vielleicht habt ihr eine Bibel vor euch, da steht gute Nachricht. Also ich muss sagen, nein. Das ist keine gute Botschaft heute. Aber wisst ihr was? Es geht noch weiter. Ich finde das so genial, dass wir wissen, wie es weitergeht. Oder schon in Vers 9 kommt Gott und sagt, Adam, wo bist du? Und Gott sucht den Menschen. Und er kommt ihm entgegen. Und das ist die Geschichte der ganzen Bibel. Ich sage es jeweils so. 927 Kapitel im Alten und 260 Kapitel im Neuen, gibt zusammen 1187 Kapitel, geht es dann vor allem um ein Thema. Wie kommt die Beziehung mit uns Menschen wieder in Ordnung? Und wie kommt alles gut? Das ist die Geschichte Gottes. Ich bin so dankbar, dass die Bibel nicht nur die ersten Kapitel hat, sondern auch die letzten drei Kapitel. Die ersten zwei Kapitel, Gott und Mensch in einer Harmonie. Die letzten zwei Kapitel, Gott und Mensch in einer Harmonie. Dann Kapitel 3, Beziehung Gott-Mensch geht in die Brüche. Kapitel Offenbarung 20, drittletztes Kapitel. Der Teufel wird gebunden und dann schlussendlich in den Feuersee geworfen. Das ist die Geschichte der Bibel. Gott geht den Menschen nach. Er hat uns in Jesus nicht nur gesucht, sondern sogar aufgesucht. Jesus kam in diese Welt und er ist dem Teufel begegnet. In der Wüste. Und er wurde versucht, mindestens viermal angelogen, so, oder viermal versucht vom Teufel. Er hat gesagt, es steht geschrieben und hat die Prüfung bestanden. Wir in Adam haben die Prüfung nicht bestanden, Jesus aber hat sie für uns bestanden. Und dann schließlich ist Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben und hat unsere Sünde, unsere Schuld getragen. Unsere Scham getragen, war ganz nackt so. Er war nackt. Und er hat unsere Angst getragen. Wir dürfen unsere Sünden Jesus bekennen und ihn im Glauben als Herrn annehmen. Und jetzt sind wir eine neue Kreatur. Und jetzt gilt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jesus stirbt für uns. War geistlich tot. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist körperlich gestorben und er hat sogar die Hölle erlebt am Kreuz. Damit wir nicht mehr geistlich tot sein müssen. Damit wir nach dem körperlichen Tod einen neuen Leib bekommen und damit wir in Ewigkeit bei Gott sein dürfen. Und darum kann ich diese heutige Predigt ganz, ganz positiv jetzt aufhören mit einem der schönsten Verse überhaupt in der Bibel. 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn du heute hier sitzt und sagst, und ich glaube an Jesus Christus, dann kann ich dir sagen, du bist nicht mehr Sünder. Du bist heilig, gerecht. Erlöst ein Kind Gottes. Danke, Jesus. Ich möchte beten noch zum Schluss. Danke, Jesus, dass du das Problem in Ordnung gebracht hast. Danke, Jesus, dass du für uns gelebt hast, für uns gestorben bist. Danke, dass du an meiner Stelle die Prüfung bestanden hast. Ich bestehe so oft die Prüfungen heute nicht. Sehe die Fleischeslust, die Augenlust, den Hochmut des Lebens. Ich versage. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass ich erlöst sein darf, Kind von dir. Und Jesus, ich bitte dich für mich und für uns, dass wenn wir in der nächsten Woche wieder vor so einer Prüfung stehen, dass du uns hilfst, der Versuchung nicht nachzugeben, mit deiner Hilfe die Prüfung zu bestehen. Amen.